auf Herz und Nieren, euer Podcast über Organspende mit Karl, Vivi und Felix.
Hi, heute da habe ich mal die große Ehre, euch begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Felix, wir sind auf Herz und Nieren. Ich bin hier mit...
Hi, ich bin Vivi.
Und ich bin Karl.
Und wir wollen uns heute mal die größten Mythen und Halbwahrheiten zum Thema Organspende angucken. Dafür haben wir uns heute was Besonderes überlegt. Und zwar haben wir 13 Mythen aufgeschrieben und sie
auf
Zettel...
Was? Ein bisschen mehr.
Okay, haben sie auf Zettel geschrieben und werden jetzt reihum aus einem Lostopf ziehen... Beziehungsweise einer Müsli-Schale. Und genau, ich würde sagen, Karl darf einfach anfangen.
Okay, mal schauen, was es hier so gibt. Ist jetzt schwierig hier mit dem... So. Also, auf dem Zettel steht, mit dem Organspendeausweis bin ich automatisch Organspender. Das ist eigentlich relativ leicht zu erklären. Man ist nicht automatisch Organspender. Ich weiß nicht, ob jeder von euch schon mal einen Organspendeausweis gesehen hat. Falls nicht, auf der Vorderseite ist einfach quasi das Logo drauf, steht Organspendeausweis. Und man füllt den auf der Rückseite aus und da gibt es halt verschiedene Optionen. Eine Option ist halt zum Beispiel auch einfach, nein, ich bin nicht bereit, meine Organe zu spenden oder irgendwie sowas. Und dann kann man aber auch noch andere Optionen ankreuzen, wie ich spende alles außer die und die Organe oder ich spende nur die und die Organe. Also man ist mit einem Organspendeausweis nicht automatisch Organspender und kann das entscheiden, wie man es haben möchte. Es ist halt nur wichtig, dass man dort seine Entscheidung festhalten kann, wie auch immer sie dann ist.
Ja, also es gibt vier gleichberechtigte Optionen, wohl gesagt. Und man kann eben auch ankreuzen, dass man nicht Organspender sein will. Das habe ich ganz oft erlebt, zum Beispiel beim Weihnachtsmarkt oder so, wenn wir eine Aktion hatten und da eben auch mit Leuten gesprochen haben. Dass ganz viele mir entgegenkamen und meinten, nee, sie haben keinen Organspendeausweis, weil dann bin ich doch automatisch Organspender, oder? Und es ist eigentlich immer sehr schnell klarzustellen, dass es eben nicht so ist, weil man ja und eben genauso auch nein ankreuzen kann. Ja, ich glaube, das haben wir schnell beantwortet. Ich ziehe mal den nächsten Zettel. So, Frauen sind benachteiligt bei der Organvergabe.
Da haben wir uns gleich noch einen schwierigen Punkt als nächstes ausgesucht.
Richtig, ein fortgeschrittenes Thema. Tatsächlich habe ich mir da auch vorher noch nicht so richtig viele Gedanken drüber gemacht und mir war das gar nicht bewusst, bis Felix mir nämlich letztens was erzählt hat. Vielleicht erzählst du das einfach.
Genau, also das, ich kann das vor allem beim Thema Leber ganz gut erklären, würde ich sagen, weil ich ja im Labor vor allem auch, ich mache meine Doktorarbeit auch in der experimentellen Chirurgie und da geht es auch sehr viel um die Forschung, was Lebererkrankungen betrifft. Und tatsächlich ist es wirklich so, dass Frauen, die eine Leber brauchen, benachteiligt sind gegenüber Männern. Und das hat ganz verschiedene Gründe. Da muss man so ein bisschen tiefer einsteigen. Wann bekommt man eine Leber oder was für Erkrankungen hat man, wenn man eine Leber braucht, ein Lebertransplantat? Da gibt es ganz unterschiedliche, zum Beispiel alkoholbedingte Lebererkrankungen, aber auch angeborene Erkrankungen beziehungsweise Erkrankungen der Gallenwege. Und tatsächlich ist da die Verteilung unterschiedlich. Und zwar haben Männer häufiger eine alkoholbedingte Lebererkrankung und Frauen eher eine Gallenwegserkrankung, zum Beispiel eine sogenannte primär sklerosierende Cholangitis. Und die Lebern werden ja in Deutschland nach dem MELD-Score verteilt. Das heißt, es sind drei Laborwerte, die immer in regelmäßigen Abständen angeschaut werden. Das ist Bilirubin, Kreatinin und INR. Also Bilirubin ist ein Gallenwegsmarker, Kreatinin ist ein Nierenmarker. Und Kreatinin, also je höher diese Werte sind, desto eher kriegt man ein Organ zugeteilt.
Und wollen wir das vielleicht kurz noch mehr spezifizieren? Jetzt haben wir random Laborwerte reingeworfen. Ja. Also der INR zum Beispiel ist ein Wert für die Blutgerinnung, weil die Leber eben auch ganz wichtig ist, um ja die Blutgerinnung zu regulieren, dadurch, dass sie zum Beispiel bestimmte Gerinnungsfaktoren produziert. Und das Kreatinin ist ja eben eigentlich ein Nierenwert, der aber auch bei der Lebervergabe ganz wichtig ist. Und Bilirubin ist auch eigentlich einen Wert für ja, den Blutabbau sozusagen. Also die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, die wir im Blut haben, werden eben irgendwann abgebaut, wenn ihre 120 Tage Lebenszeit ungefähr vorüber ist. Und dann müssen sie abgebaut werden. Und in der Leber zum Beispiel wird dann dieses Bilirubin, was eben ein Abbauprodukt ist, nochmal konjugiert. Das bedeutet, da wird so eine extra Gruppe nochmal dran gemacht und dann ist es eben besser auszuscheiden. Und deswegen kann man an Bilirubin eben auch direkt auf die Funktion der Leber zurückschließen, weil man dann sieht, dass diese Konjugation zum Beispiel nicht gut funktioniert. Okay.
Kurzer Ausflug in die Biochemie. Das müssen wir beim Kreatinin auch noch ein bisschen fortsetzen, weil Kreatinin eben von jeder Zelle oder beziehungsweise im Harnstoffzyklus anfällt und zwar bei der Eiweißverwertung. Und Eiweiß kommt woher? Kommt aus Muskeln und Männer haben eine größere Muskelmasse. Das heißt, es fällt mehr Eiweiß an und auch mehr Kreatinin. Und deshalb sind Frauen, weil sie weniger Muskelmasse haben und dadurch einen automatisch niedrigeren Kreatininwert haben, auch aus diesem Grund bei der Vergabe von Organen benachteiligt. Und dann gibt es nämlich auch noch so Sonderpunkte bei der Organvergabe. Und zwar haben Patienten, die Leberkrebs haben, ein sogenanntes hepatozelluläres Karzinom, was auch oft auf dem Boden von Virushepatitiden, also von virusbedingten Leberentzündungen steht, aber auch von alkoholbedingten Leberentzündungen und Lebererkrankungen. Diese Patienten bekommen Sonderpunkte, weil sie eben noch dringender ein Organ brauchen und zum Beispiel auch einen niedrigen MELD-Score haben, also eine niedrige Kombination aus diesen drei Werten, INR, Kreatinin und Bilirubin. Und daraus entsteht tatsächlich das Phänomen, dass Frauen seltener eine Leber verteilt bekommen. Und deshalb kann man diese Frage ganz klar so beantworten. Frauen werden nach dem jetzigen System bei der Lebervergabe benachteiligt. Also es wurde auch, wie gesagt, ich hatte ja schon angesprochen, dass ich in der experimentellen Chirurgie meine Doktorarbeit mache. Und es gibt eben auch an der Klinik auch Wissenschaftler und ChirurgInnen, die eben dieses Problem erkannt haben und danach neuen Vergabeverfahren, die fairer sind und Frauen und Männer gleich behandeln, arbeiten.
Sehr gut. Genau. Das wusste ich auch noch nicht. Aber um das vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, also es geht quasi nicht darum, dass jetzt Frauen direkt benachteiligt werden, sondern es ist wirklich eine biologische Komponente, was einfach noch nicht bedacht wurde. Also es gibt natürlich sowohl auch Frauen, die vielleicht viel trainieren und viel Muskelmasse haben und auch Männer, die vielleicht eher weniger haben. Aber es ist einfach ein biologischer Fakt, dass Männer einfach tendenziell eher mehr Muskelmasse haben und Frauen eben ein bisschen mehr Fettmasse, weil biologisch bedingt oder evolutionär die Frauen eben andere Aufgaben hatten und da eben zum Beispiel in der Schwangerschaft oder so auch mehr Fett einfach von Vorteil ist und einfach vom Körperzusammenbau. Und das finde ich sehr gut, dass da dran gearbeitet wird, dass man das eben auch mehr noch berücksichtigen kann. Ja.
Dazu noch eine Sache. Ich habe halt auch in einem Vortrag letztens gehört, durch diesen Unterschied in den Werten führt es halt dazu, dass Frauen im Durchschnitt ungefähr, also wirklich nur bei der Leber, einen MELD-Score haben, der im Durchschnitt 5 Punkte niedriger ist als bei einem Mann, der gleichwertig krank ist. Also das führt dann halt dazu, dass, ich meine, Frauen kriegen schon Organe, aber sie müssen halt kränker sein als der entsprechende Mann, damit sie die gleiche Position auf der Liste bekommen würden.
Ja, dazu kann man vielleicht noch kurz sagen, dass, also 5 Punkte, dass man das einschätzen kann. Der höchste Wert, den man erreichen kann, sind, glaube ich, 40 Punkte beim MELD-Score, oder? Genau. Also 5 Punkte ist schon nicht so wenig. Ja.
Genau, also diese Gender-Aspekte in der Medizin sind eben doch wichtig und es gibt einfach Unterschiede zwischen den Geschlechtern und es handelt sich dann nicht um Gender-Wahn oder sowas, sondern genau, es sind da medizinische Probleme. So,
nächstes Thema.
Zettel. Bekomme ich eine Narkose bei der Organentnahme beziehungsweise habe ich Schmerzen bei der Organentnahme? Das lässt sich auch relativ leicht entkräften, dieses Vorurteil. Vor allem haben wir auch in der letzten Folge sehr ausführlich darüber besprochen, dass eben auch Schmerzreize gesetzt werden in der Hirntodfeststellung. Das heißt, jeder, der auf Schmerzreize reagiert bei der Hirntodfeststellung, ist nicht hirntot und kommt somit nicht für eine Organentnahme in Frage. Trotzdem ist es aber so, dass immer auch ein Anästhesist oder eine Anästhesistin bei der Organentnahme im OP ist und natürlich auch den Patienten und die Patientin, die Organspenderin stabilisieren muss, weil ja an den Gefäßen auch, da werden ja Klemmen gesetzt, es werden Gefäße abgebunden, wird an den Gefäßen manipuliert und dadurch ist eben der Blutdruck auch immer unterschiedlich Und man braucht ja noch einen, während der Organentnahme noch einen relativ gleichen Blutdruck, damit eben die Organe, die jetzt zu entnehmen sind, gut durchblutet werden.
Ja. Aber achso, vielleicht kann man dazu noch kurz sagen, dass es eben auch gesetzlich keine Vorschrift gibt für eine Narkose. Also es ist nicht verpflichtend, wenn man jetzt aber zum Beispiel in der Patientenverfügung oder so ausdrücklich sagt, dass man ja das nur machen möchte, wenn man eben eine Narkose bekommt, dann wird auch das gemacht. Aber von ärztlicher Sicht aus würde man sozusagen seine eigene Diagnose des Hirntodes ja in Frage stellen, indem man jedem Patienten eine Narkose oder noch Schmerzmittel gibt, weil man dann ja eben nicht dran glauben würde, dass derjenige hirntot ist und das alles nicht mehr empfinden kann. Deswegen gibt es von ärztlicher Sicht aus sozusagen keine Indikation dafür.
Jo, ich mach mal weiter mit dem nächsten Zettel. Organempfänger sind nur Säufer und Raucher. Ja, das ist was man wirklich häufig hört, glaube ich, wenn man sich mit Leuten unterhält über Organspende, die einfach sagen, ja, ich will nicht spenden, weil das sind ja eher alles nur Säufer und Raucher, die sind alle selber schuld daran, dass sie krank sind und Organe brauchen. Wir haben uns das vorhin mal ein bisschen angeschaut. Da gibt es ja Statistiken dazu, was die Hauptdiagnosen sind für eine Lebertransplantation, also dazu, dass man auf die Liste kommt und transplantiert wird. Es gibt halt schon die alkoholische Leberkrankheit, ist schon, sag ich mal, weit oben auf der Liste, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass 50% aller Leberempfänger Säufer sind. Genau, deswegen, es ist ein Teil, aber jetzt nicht der Hauptteil. Aber man kann auch sagen, wenn man halt zum Beispiel Alkoholiker war, ich meine, das ist ja auch eine Erkrankung, man muss dann auch für 6 Monate trocken gewesen sein, bevor man überhaupt erst auf die Liste kommt. Man muss nachweisen, dass man nicht mehr trinkt. Man muss dafür Urinproben abgeben, Haarproben teilweise. Deswegen, man sorgt schon dafür, dass man die Organqualität quasi danach, dann nach der Transplantation gesichert ist, dadurch, dass der Patient nicht mehr säuft. Ich weiß nicht, wie es beim Rauchen genau ist. Vielleicht kann einer von euch dazu mehr sagen oder...
Zum Rauchen kann ich jetzt erstmal noch nichts sagen, aber auf alle Fälle ist es auch so, dass jeder potenzielle Organempfänger, jede Empfängerin, die gelistet werden soll, die werden auch erstmal von einer Psychologin bzw. einem Facharzt für Psychiatrie und Psychosomatik evaluiert, weil er eben auch evaluiert werden muss, sind es auch Patienten, die eben auch dann so eine lange Medikamenteneinnahme auch konsequent durchführen, die auch zu den Nachsorgeterminen gehen, die eben unglaublich wichtig sind, damit dieses Organ in dem Patienten gut funktioniert und seinen Funktionsstatus erhalten kann. Und also nochmal vielleicht zu den Diagnosen, die eben zu einem Organbedarf führen. Also das sind auch ganz oft Diagnosen, für die man nichts kann. Angeborene Erkrankungen, Erkrankungen, die durch das Immunsystem entstehen, Autoimmunhepatitiden, bei Nierenerkrankungen sind Hochdruckerkrankungen, Bluthochdruck kann dazu führen, also ja, viele verschiedenste Erkrankungen, das ist ein ganz buntes Bild.
Und Krebserkrankungen.
Krebserkrankungen, ja. Also das sollte kein Grund sein, von einer Organspende abzusehen.
Ja, und nochmal vielleicht kurz auf die Lungenerkrankungen und auch die Raucher zu sprechen zu kommen. Da gibt es auch natürlich ganz viele verschiedene Ursachen und ganz oben sind die chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen, aber da gibt es auch so viele verschiedene Ätiologien und ja, wodurch die hervorgerufen werden. Und da sind sicherlich auch Raucher, Raucherinnen dabei, aber eben auch viele genetische Erkrankungen und wie bei der Leber im Prinzip auch Erkrankungen, für die man nichts kann und ja.
Und dennoch sucht man sich das ja auch nicht aus. Also, oder wenn man jetzt, ja, es bekommt ja auch nicht jeder Alkoholiker eine Leberzirrhose, also eine Lebererkrankung. Das ist eigentlich auch nur jeder 10. Alkoholiker und auch nur jeder 5. Raucher bekommt auch so eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Also das ist Genetik, Umwelt, vieles, was da mit reinspielt und das ist letztlich auch Pech ein großes Stück.
Ja. Und dass es dann auch so schlimm wird, dass man halt auf die Organe, auf die Transplantationsliste kommt. Das ist ja auch nicht gegeben, nur weil man trinkt, dass man dann mal irgendwann eine neue Leber braucht.
Eben, genau. Und als Raucher exponiert man sich ja auch so vielen anderen potenziellen Erkrankungen, sage ich mal. Und das ist ja dann ein kleiner Teil sozusagen, der überhaupt nur in Frage dafür kommt, dass man eben transplantiert wird. Und bei vielen ist es dann eben doch ein Lungenkarzinom oder ja, irgendeine andere Erkrankung, eine COPD zum Beispiel.
Herz-Kreislauf-Erkrankung, ja. Also generell, dann müsste man, wenn man so rangehen würde an das Thema, müsste man auch jedem, der irgendwie Herz-Kreislauf-Probleme hat oder zum Beispiel einen Herzinfarkt hatte und jetzt noch bei McDonald's sich einen Burger reinpfeift, müsste man auch zu dem gehen und sagen, dass er jetzt keine Behandlung mehr kriegt. Ja. Weil das ist ja auch, hängt ja auch damit zusammen oder genau, Lifestyle-Erkrankungen.
Aber letztendlich ist es natürlich jedem seine eigene Entscheidung, ob man ein Organ spenden möchte oder nicht. Und wenn das der Grund ist, wieso man nicht spenden möchte, dann ist das so. Aber ja, vielleicht haben wir jetzt trotzdem einfach ein bisschen Information dazu mal.
Ja, wir gehen trotzdem mal weiter zum nächsten Thema. Mal gucken. Mein Körper ist entstellt nach der Spende. Was werden die Angehörigen bei der Beerdigung denken? Niemand interessiert sich nach der Organentnahme für meinen Körper. Ich glaube, das ist auch ein sehr verbreitetes Denken. Und vielleicht ist es aber auch einfach dem geschuldet, dass viele von euch vielleicht noch nie in einem Operationssaal waren und sich vielleicht die Umstände gar nicht so richtig vorstellen können, wie das abläuft. Und im Prinzip die Organentnahme ist auch einfach eine Operation, die unter Umständen auch wie jede andere Operation abläuft in einem sterilen OP und man hat die gleiche Besetzung sozusagen und jede OP endet damit natürlich, dass man die Haut wieder zumacht und alles vernäht und gerade in so einem Fall bei der Organentnahme sind sich dem natürlich auch alle bewusst und natürlich guckt man danach, dass der Körper eben nicht entstellt ist und dass alles wieder normal zugemacht wird und man hat natürlich eine Narbe, aber die hat man ja nach einer normalen, also nach einer anderen Operation sozusagen auch und je nachdem dann, ob man sozusagen verbrannt wird oder für eine Beerdigung im Sarg, wie nennt man das?
Also mit offenem Sarg.
Erdbestattung.
Ja, genau. Dann sieht man ja denjenigen sozusagen noch im Sarg liegen. Das ist jetzt, glaube ich, hiermit gemeint. Aber da ist man ja auch angezogen, also sieht man jetzt nichts davon. Und bei den Augen, das ist vielleicht auch für viele noch so ein Punkt, dass man da total entstellt ist. Aber wenn, dann nimmt man ja wirklich nur die Hornhaut raus. Und ich meine, dem Rest vom Auge sieht man das ja nicht an. Also da muss man sich, denke ich, keine Sorgen machen, dass man danach so anders aussieht und dass sich danach niemand mehr für einen interessiert. Ich denke, das kann man auch klar widerlegen, weil eben die Koordinatoren von der DSO, ich glaube, das hatten wir auch schon mal angesprochen, dass sie wirklich im Laufe der ganzen Spende verantwortlich sind und auch für die Angehörigen da sind und auch eben nach der Multiviszeralentnahme mit den Angehörigen sprechen und das Bestattungsunternehmen, das alles in die Wege geleitet wird. Und ich glaube, da kann man schon sagen, dass es auf jeden Fall nicht so ist und dass das alles würdevoll abläuft.
Teilweise wird ja auch extra noch eine Schweigeminute quasi vor Beginn der Organentnahme durchgeführt, um einfach nochmal diesem Organspender quasi in Würde nochmal zu danken für diese Spende. Genau. Dann sind wir auch beim nächsten. Hirntod kann direkt am Unfallort festgestellt werden. Das ist auch für alle, die das noch glauben, die müssen wirklich einfach unsere zweite Folge nochmal hören. Weil das ist einfach, da haben wir lang und breit drüber gesprochen, dass der Hirntod, die Hirntodfeststellung ein so komplexes Verfahren ist, was eben aufgrund der technischen Voraussetzungen nur auf der Intensivstation geht und auch aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der Zeiträume, die eingehalten werden müssen. Das geht nur auf der Intensivstation. Dafür braucht man Fachpersonen, die am Unfallort nicht unbedingt verfügbar sind. Also da, ja.
Und am Unfallort probiert man natürlich auch erstmal das Leben zu retten. Dann ist da noch gar nicht ansatzweise in die Richtung, dass man an Hirntod denkt.
Tatsächlich hatten wir jetzt im Vorfeld von dieser Aufnahme darüber gesprochen, dass es auch eben bei jedem Unfallmechanismus oder bei jeder Erkrankung auch ganz unterschiedlich ist, wie das Outcome ist von Patienten. Es gibt Menschen, die stürzen aus 7 Metern Höhe und laufen nach 2 Wochen wieder. Es gibt Menschen, die stürzen, stolpern über eine Stufe ungünstig und sind daneben leider tot. Also man weiß immer vorher noch nicht, was kommen wird und deshalb versucht man immer alles.
Und das erste Ziel ist immer, egal ob Arzt, Ersthelfer, wer auch immer, das erste Ziel ist natürlich immer, das Leben zu retten und demjenigen die bestmögliche Therapie anzubieten. Und dann Hirntod, Organspende, was auch immer, ist zweitrangig oder letztrangig, wenn sozusagen alle anderen Optionen verfehlt haben.
Ja, dann geht's weiter. Transplantation ist ein korruptes System. Was verdienen die Ärzte daran? Oh ja, also das ist auch wieder was man, glaube ich, häufig hört von Leuten, dass die Ärzte das ja auch alle nur machen, weil sie da sich dumm und dämlich dran verdienen und sonst würden die das ja gar nicht so häufig machen. Ich meine, dazu kann man sagen, natürlich verdienen die Ärzte an einer Organentnahme oder Transplantation generell Geld. Ich meine, das ist deren Arbeit. Jeder möchte für seine Arbeit Geld bekommen. Ich meine, die kriegen auch nicht wenig Geld, würde ich, glaube ich, sagen. Ich meine, sie kriegen, glaube ich, pro Organ, was sie transplantieren, einen Bonus. Aber man muss sich dazu.
Also, das müssen wir mal ganz kurz entkräften. Also, sie bekommen, ja, also, genau. Chirurginnen oder Chirurgen sind ja bei einer Klinik angestellt. Und wenn sie eben Entnahmechirurgen sind, dann haben sie noch einen Zusatzvertrag bei der DSO. Und da bekommen sie dann eben für jedes Organ, was sie entnehmen, einen Bonus, wenn dieses Organ am Ende auch transplantiert wird. Aber sie bekommen jetzt nicht für jedes Organ, was sie in ihrer Klinik wiederum implantieren, also einsetzen, bekommen sie kein Geld, kein extra Geld. Das ist ganz wichtig, weil da gab es ja diesen Organspendeskandal, wo eben auch in diesem Vertrag von dem Chefarzt quasi ein Bonus verabredet war, wenn er die Organspendezahlen an der Klinik auf so und so eine Höhe treibt, dann kriegt er noch einen Bonus. Aber das ist eben verboten, das gibt's nicht mehr.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, nochmal klarzustellen, dass es sozusagen ein extra Dienst ist für die Ärzte, die ja normal zum Beispiel jetzt bei der Charité angestellt sind. Und dann finden natürlich auch Organentnahmen bei der Charité statt, aber eben auch zum Beispiel in irgendeinem kleinen Krankenhaus in Brandenburg. Und wenn sie dann eben da nachts um 3 angerufen werden, es findet eine Organentnahme irgendwo in Brandenburg statt und dann müssen sie da hinfahren, dann ist es natürlich nicht jetzt in ihrem normalen Dienst in der Klinik, für den sie normal bezahlt werden. Deswegen ist es, denke ich, auch gerechtfertigt, dass man dann eben für diesen Aufwand dahin zu fahren und in der Klinik, die man überhaupt nicht kennt, für quasi jemand anderen einfach die Organentnahme durchzuführen und das sozusagen in der extra Zeit, in einem extra, ja, Entnahmedienst zu machen. Und genau dafür gibt es eben diese extra Vergütung nochmal von der DSO.
Das ist eben eine Aufwandsentschädigung für diesen, also für diesen Aufwand, den die teilweise dann haben. Und am nächsten Tag, also man hat dann nachts zum Beispiel eine Entnahme und fährt dann dahin und am nächsten Tag muss man teilweise noch weiterarbeiten und steht wieder im OP und operiert ganz andere Patienten und so. Also ja, und Kai und ich können auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aus dem Transplantationsbüro, weil wir sind ja immer diejenigen, die ChirurgInnen halt anrufen und denen sagen, dass sie jetzt aufstehen müssen und dahin fahren müssen. Da sind jetzt auch nicht alle immer so begeistert und freuen sich dann, dass sie jetzt ein extra Geld bekommen. Aber ja, grundsätzlich muss man da vielleicht jetzt auch noch kurz sagen, damit schließe ich jetzt mal ab, dass eben Transplantationschirurgie ist für viele eben wirklich eine Berufung und kein Beruf, weil es eben ein Job ist, den man auch nachts durchführt, der körperlich und geistig eben auch sehr, sehr, sehr anspruchsvoll ist und sehr anstrengend. Und genau, dafür muss man wirklich brennen.
Ja, sehr gut,
gibt's
gut
nichts hinzuzufügen. Habe ich nicht gerade gezogen?
Nee, das war meine.
Ah, okay, dann bin ich dran. Gut. Hier steht, wenn ein Organ gebraucht wird, wird man schneller für Hirntod erklärt. Ich glaube, das schließt ziemlich gut an das, an was Felix eben gesagt hat. Dann müsst ihr vielleicht unsere zweite Folge nochmal hören. Also die Hirntodfeststellung hat ja nichts damit zu tun, wie gerade der Bedarf ist an Organen oder in der Klinik oder was der Arzt denkt oder was Eurotransplant sagt, sondern die Hirntodfeststellung ist komplett losgelöst von allem, was danach passiert. Und ja, wenn der Arzt eben den Verdacht hat, dann beginnt er die Hirntodfeststellung und das hat nichts damit zu tun, ja, ob jetzt irgendwer anders ein Organ braucht oder wie da die Lage ist.
Besonders, es gibt ja, also man braucht ja immer Organe. Haben wir auch, glaube ich, in der ersten Folge geklärt, wie lang die Warteliste doch ist. Und sonst würden ja alle Leute, die auf der Intensivstation sind, anders behandelt werden, weil man immer Organe braucht. Deswegen, glaube ich, schließt sich das auch schon mal aus.
Genau. Dann habe ich jetzt hier den nächsten Zettel. Es wird nicht alles versucht, um einen potenziellen Organspender am Leben zu halten. Das kann man auch entkräften. Also wie gesagt, da haben wir schon auch, das ist ja wie am Unfallort, also es wird immer alles getan, um Patienten am Leben zu halten und genau, es sei denn, es ist irgendwie anders in der Patientenverfügung festgelegt, es sei denn, die Angehörigen geben den Patientenwillen anders dar. Also tatsächlich, wenn dann sich eben nach der Hirntodfeststellung oder wenn eben sich dieser Patient, diese Patientin zu Lebzeiten oder durch ihre Angehörigen für eine Organspende nach dem Hirntod entscheiden wiederum, dann werden natürlich diese kreislaufstabilisierenden Maßnahmen, dann wird die Beatmung, dann werden aufrechterhalten, dann werden Medikamente gegeben, um eben den Körper, diesen Leichnam in dem Zustand zu erhalten, dass die Organe darin noch funktionieren und transplantiert werden können. Das kann man schon so sagen, aber ja, also alles andere ist dann nicht der Fall.
Kann ich, glaube ich, nichts hinzufügen.
Dann mache ich mal wieder weiter. Ich hatte bisher noch keine Zeit, mich als Organspender registrieren zu lassen. Ui, also ich glaube, ich weiß nicht, ich will gar
wo
nicht sagen,
wollt
wie
ihr
häufig
euch registrieren?
Das schon gehört habe. Ja, also erstens, wie schon meinte, man kann sich nicht registrieren als Organspender. Das fordern zwar viele in Deutschland, aber es gibt es nicht in Deutschland, so eine zentrale Kartei. Dafür gibt es den Organspendeausweis, auf dem man sich quasi selber registrieren kann, wenn man Spaß und Lust dran hat. Aber es gibt keine zentrale Registrierungsstelle. Und auch das Argument einfach, ich hatte da noch keine Zeit für. Ja, ich würde auch sagen, das ist eher eine Ausrede, weil diesen Organspendeausweis auszufüllen, das ist eine Sache von eher Sekunden als Minuten sogar. Das größte Problem ist vielleicht, einen Organspendeausweis zu bekommen, erstmal, weil die liegen ja nicht überall aus, aber da gibt es auch genug Stellen inzwischen, weil es nicht bei vielen Hausärzten gibt es die oder man kann sich die auch bestellen bei der BZGA. Oder
kostenlos, so. Ohne Versandkosten, genau. Und egal von der Stückzahl, also sogar von einem bis 1000 Stück. Ich glaube, das wissen viele auch nicht, dass es eigentlich so einfach ist.
Ja, oder man kann sich die auch ausdrucken. Das geht auch, sind dann leider nur halt Papier, aber.
Ja. Viele denken, dass vielleicht mit der Registrierung, dass es da irgendwie eine Stelle gibt, weil es ist eine Überlegung, dass man eben so ein zentrales Register schafft und zum Beispiel über die Krankenkassen könnte man das machen, über diese Krankenkassenkarte oder dass es vom Gesetzgeber sozusagen gemacht wird, über den Führerschein oder den Personalausweis, dass man eben immer, wenn man zum Beispiel jetzt zum Bürgeramt geht und sich einen neuen Personalausweis abholt, was man ja eigentlich auch alle bestimmte Anzahl von Jahren machen muss, dass man dann eben daran erinnert wird, hey, haben Sie sich schon entschieden, ob Sie für oder gegen eine Organspende sind? Und dann kann man sozusagen da einfach ein Kreuz machen und die halten das für einen fest. Aber das ist eben noch nicht so, es ist nur eine Überlegung und im Moment ja gibt's da noch nichts und wir sind sozusagen in dieser ruralen naja, es ist doch so, dass man eben den Organspendeausweis ausfüllt oder auch mit den Angehörigen einfach darüber gesprochen hat. Im Zweifelsfall ist es natürlich genauso gut, solange irgendwer weiß, was man gewollt hat. Und das kann man eben schriftlich machen, über eine Patientenverfügung auch oder eben den Organspendeausweis. Aber wenn man mit Freunden, mit Familienangehörigen darüber gesprochen hat, ist es eben genauso viel wert, dass man einfach den mündlichen Willen mitgeteilt hat.
Ja, ich glaube, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen.
Am schlimmsten ist es eben immer, wenn die Angehörigen gar keine Ahnung haben, wie der Verstorbene zu Lebzeiten darüber gedacht hat, weil dann lastet eben diese ganze Verantwortung, diese Entscheidung auf den Schultern der Angehörigen und die haben natürlich in so einer schmerzhaften Situation, wo man einen lieben Menschen verloren hat, wenig Kapazität, um sich damit auseinanderzusetzen.
Ja. Da hast du vielleicht nochmal einen wichtigen Punkt angesprochen, dass viele denken, ja, ich bin ja dann sowieso tot und es ist mir egal und es ist ja dann vielleicht sogar gut, wenn die Angehörigen entscheiden dürfen, weil sie müssen ja weiterleben mit der Entscheidung, aber die sollen ja nicht mit ihrer eigenen Entscheidung weiterleben, sondern mit der, die der Spender, die Spenderin getroffen hat. Und es gibt ja auch dieses Feld auf dem Organspendeausweis, um ganz unten kann man sozusagen auch jemanden beauftragen, der dann für einen selber entscheiden soll. Aber das ist auch nicht gedacht, dass man einfach auf irgendwie in die Entscheidung abwälzt, sondern eher, dass man auch mit dieser Person drüber gesprochen hat und sagt, okay, ist es okay, wenn ich das nenne auf dem Organspendeausweis, dass du weißt, was ich möchte und dass man eben mit jemandem drüber gesprochen hat. Und es ist wirklich, kann man sagen, ja, eine Bürde sozusagen, wenn man dann da steht und schon in so einer schwierigen Situation ist, dass eben jemand gerade für Hirntod erklärt wurde, dass man sich dann auch noch über diese Frage Gedanken machen muss. Also ich glaube, da kann sich jeder vorstellen, dass man sich in dieser Situation auf jeden Fall besser fühlen würde, wenn man wüsste, ach, wir haben da schon mal drüber gesprochen oder ich wüsste jetzt einfach genau, was diejenige gewollt hätte, dass man dann zumindest diese Belastung nicht zusätzlich noch hat. Ja, lass ich mal so stehen. Schweres Thema. Und gehe weiter zum nächsten Zettel. Hilfe, ich bin noch bei Bewusstsein bei der Organentnahme.
Hilfe.
Hilfe. Ich glaube, das kennt man vielleicht. Da gibt es ja auch Filme oder Dokumentationen. Aber das sind alles Einzelfälle, muss man dazu sagen, dass aus welchem Grund auch immer, sei es jetzt eine Stoffwechselsache oder im Gehirn, vielleicht die Narkose dann nicht so richtig wirkt und man irgendwie doch noch bei Bewusstsein ist, aber im Falle des Hirntodes.
Also du hast dich jetzt auf normale Operationen bezogen, dass man bei normalen Operationen, wo man Narkosemittel bekommt, dass man da trotzdem noch was mitbekommt oder so. Ja, genau, das sind Einzelfälle, aber ja.
War vielleicht die falsche Herangehensweise, um diese Frage zu beantworten. Im Fall vom Hirntod hat man die Frage natürlich nicht, weil man hat ja den Hirntod festgestellt, um eben sicherzustellen, dass derjenige nicht bei Bewusstsein sein kann, auch keine Schmerzen empfindet, die wir eben schon gesagt haben.
Der oder die Person, also ist halt tot.
Genau. Genau, also kann man logischerweise auch nicht bei Bewusstsein sein.
Genau, okay. Nächste Frage, nächstes Vorurteil. Aus gesundheitlichen Gründen bin ich nicht als Spenderin geeignet. Ich bin zu alt für eine Organspende. Das ist das Alter auf alle Fälle. Da kann man ganz einfach sagen, das ist nie per se ein Ausschlussgrund von der Organspende. Aber natürlich gesundheitliche Gründe können immer noch ein Ausschlussgrund sein, auch bei jüngeren SpenderInnen. Allerdings ist es immer eine Einzelfallentscheidung. Und da entscheidet auch so ein bisschen jedes Zentrum und jede verantwortliche Ärztin auch ein bisschen anders und da kann man jetzt nicht, also im Zweifel sollte man, wenn man für sich entscheidet, dass man mit einer Organspende einverstanden wäre, sollte man das trotzdem machen, egal wie alt man ist oder wie krank man ist.
Ja, genau, und die Ärzte entscheiden dann, wenn sie da stehen und man in der Situation ist, ob man eben in Frage kommt oder nicht. Und es gibt natürlich auch Erkrankungen, die einen von vornherein ausschließen, aber das sind jetzt irgendwie wirklich seltene Infektionserkrankungen und
Krebserkrankungen.
Also auch, genau. Aber da ist es auch oft nochmal eine Einzelfallentscheidung, denke ich, wie lange liegt das zurück und was war das eben für eine Krebserkrankung und war die jetzt nur lokal oder auch noch auf andere Organe bezogen, also metastasiert. Aber generell darf man das, glaube ich, nicht verallgemeinern. Und auch nach oben gibt es eben keine Altersgrenze. Also wenn eure Oma jetzt sagt, nee, ich bin noch schon zu alt für eine Organspende, könnt ihr sagen, nee, Oma, das stimmt nicht. Es gibt keine Altersgrenze nach oben. Und auch wenn man jetzt über 90 ist und eben topfit ist in einer guten Verfassung und ja, die Organe sich alle noch gut fühlen, dann kann man eben unter Umständen trotzdem noch Organspender, Spenderin sein, weil natürlich auch ältere Leute Organe brauchen. Und jemand, der jetzt vielleicht auch über 90 ist, dem würde man jetzt ungern von einem sehr jungen Spender die Organe geben, weil die vielleicht andere Leute dringender brauchen. Und für dieses vielleicht dann gerade gut, wenn dann eben auch ältere Leute noch Organe spenden.
Also das habe ich auf jeden Fall auch schon häufig gesehen, dass wir Angebote kriegen von Spendern, die über 80 sind. Dann ist natürlich immer die Frage, ob man sie akzeptiert, ist dann auch immer noch die zweite Entscheidung, aber an sich ist das durchaus was ein tägliches Geschäft, dass auch in dem Alter Leute Organe spenden. Ich mache dann einfach mal weiter mit dem nächsten Zettel. Wäre Organhandel in Deutschland möglich? Könnte man seine Niere in Deutschland verkaufen? Ui, also dazu kann man eigentlich ganz schnell einfach Nein sagen. Aber vielleicht kann man ja doch noch ein bisschen mehr dazu sagen. Also besonders auch nach dem Organspendeskandal, den es in Deutschland gab, sind ja viele Regeln auch noch viel strenger geworden. Und es ist zum Beispiel einfach auch bei der Lebensspende, gibt es ja auch bei mir zum Beispiel, wird wirklich sehr eingehend geprüft, dass dort nichts Finanzielles involviert ist, dass man halt zum Beispiel auch wirklich nur sehr engen Freunden oder Familienmitgliedern seine Organe überhaupt spenden darf. Und bei der Toten, also bei der Leichenspende, bei den sozusagen dem Geschäft, da ist es ja auch so, dass der Spender und der Empfänger sich eigentlich, also die wissen ja gar nicht, von wem das Organ kommt. Also da gibt es auch keine Möglichkeit eigentlich, Leuten irgendwie Geld zukommen zu lassen für ein Organ. Auch und der Vergabeprozess läuft durch Computeralgorithmen. Also es gibt wirklich eigentlich keine Möglichkeit, wo man da jemanden bestechen könnte oder so in die Richtung.
Ja, es ist gesetzlich auch verboten, eben das Geld irgendwie mit so Organhandel oder so in Verbindung steht in Deutschland. Es ist auch verboten, zum Beispiel ins Ausland zu gehen und sich da, wollen wir jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, aber es gibt ja andere Länder, wo es durchaus noch so ist, dass unter welchen Umständen auch immer Organe entnommen werden, was vielleicht nicht gewollt ist von demjenigen. Und das ist eben auch verboten, dass wir aus Deutschland ins Ausland gehen und uns unter Umständen so ein illegal besorgtes Organ implantieren lassen. Und für die Lebensspende, wie gesagt, gibt's deswegen auch diese Gremien wirklich, die sich das nochmal angucken. Und es ist vorgeschrieben, dass man nicht irgendwem einfach seine Niere spenden darf, weil dann eben die Motive da hinterfragt werden können. Ist man wirklich jetzt so altruistisch, dass man jemandem, den man überhaupt gar nicht kennt, seine Niere spendet und sich auch selber diesem Risiko aussetzt? Oder ob da vielleicht doch ja, Gelder oder welche Motivationen auch immer dahinter stehen?
Letztlich kann man das ja auch nur als eine Beschränkung der Rechte wiederum auffassen. Also wenn man jetzt zum Beispiel wirklich so altruistisch ist und sagt, ich bin so gesund, ich habe 2 gesunde Nieren, ich bräuchte eigentlich nur eine halbe, um gut leben zu können. Ich möchte eine meiner Nieren einfach so an jemanden spenden, an wen auch immer, ist mir total egal. Das geht eben nicht in Deutschland. Genau, Punkt, ganz einfach.
Ja, guter Punkt. Gut, dann
ziehe ich mal. Ich glaube, ich bezweifle es, dass es Leute gibt, die einfach eine Niere verschenken wollen. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen.
Ja, man weiß ja auch nie, was passiert, ob man nicht auch vielleicht irgendwann, wer weiß, die zweite doch noch braucht als Backup. Naja, hier steht, Arzt oder Angehörige können beeinflussen, wer die Organe bekommen soll. Das hatten wir auch in der ersten Folge, meine ich, schon angesprochen. Also um das ganz klar zu beantworten, nein, man kann natürlich nicht beeinflussen, wer die Organe bekommen sollen. Also als Angehörige eines Spenders, einer Spenderin sowieso nicht. Kann man sich vorstellen, derjenige ist hirntot und man hat die Entscheidung, oder derjenige sollte optimalerweise selber entschieden haben, aber ansonsten, wie gesagt, werden die Angehörigen gefragt, möchte man Organspender sein oder nicht. Und das ist auch die Entscheidung, die man trifft und alles danach liegt nicht mehr in seiner eigenen Hand. Und auch der Arzt natürlich, der Neurologe schon mal gar nicht, hat auch nichts mit der Transplantation zu tun und wer danach die Organe bekommt. Und auch bei den Transplantationschirurgen, die letztendlich die Organe zum Beispiel rausnehmen, hatten wir auch eben drüber gesprochen, die ja, wissen dann auch nicht, an wen diese Organe jetzt gehen. Die werden verpackt und ja, dann kümmert sich die DSO um den Transport, aber die wissen dann auch unter Umständen nicht, wo jetzt das Organ hingeht.
Es gibt halt ein Szenario, wo mal, also oder so ja, ein Szenario, wo Ärzte mal vielleicht eine Person aussuchen dürfen. Also generell unabhängig davon, dass wenn ein Angebot kommt, dürfen natürlich die Ärzte entscheiden, ob sie das für den Patienten nehmen oder nicht. Damit entscheiden sie ja auch irgendwie, wer das Organ bekommt oder nicht. Aber es gibt halt zum Beispiel, wenn in der Allokation im Prozess der Vergabe niemand gefunden wird, dann kann es sein, dass Eurotransplant irgendwann sagt, okay, hier ihr als Zentrum, das Organ ist gerade bei euch in der Nähe und bevor das Organ quasi in Müll müsste, weil es niemand bekommt, sucht euch irgendeinen von euren Patienten aus und gebt es dem. Das gibt es als Zentrumsangebot, nennt sich das dann. Und da darf dann der Transplantationschirurg quasi selber sich seine Warteliste anschauen, okay, welche Patienten haben wir, wem würde dieses Organ am meisten bringen, und dann darf der selber entscheiden von seinen eigenen Patienten, wem er das Organ geben würde oder sie. Aber generell sonst hat man damit wirklich nichts zu tun.
Also es muss eben dann auch wirklich gut begründet sein, warum dieser Patient und niemand anderes. Und meistens muss man aber auch sagen, dass diese Zentrumsangebote eben dann auch Organe sind, die eher von marginaler Qualität sind. Und
für also nicht so gute Qualität.
Danke, genau. Die eben dann nicht für so viele Patienten noch in Frage kommen. Da muss man dann, das sind dann meistens Patienten, die eben wirklich sehr dringend ein Organ brauchen, aber auf dem eben auch durch die Warteliste eher schlecht, auf der Warteliste eher weit unten stehen, weil sie zum Beispiel einen niedrigen Melt haben bei der Leber oder so, oder weil sie bei der Niere zum Beispiel noch nicht so lange gewartet haben oder wie auch immer. Genau, also es sind Einzelfallentscheidungen und gut begründet. Und tatsächlich die Ärztekammer, die guckt ja auch immer einmal im Jahr stichprobenartig, untersucht sie dann quasi auch so die Vergabeverfahren und schaut sich dann auch an, die Transplantationsbüros zum Beispiel, schaut sich dann die Bücher an, wie lief das jetzt bei diesem Organ ab mit der Organisation über das Transplantationsbüro, und schaut da in allen Transplantationszentren in Deutschland wirklich genau hin. Also auch wir als Transplantationsbüro sind da auch wirklich genau in der Pflicht, dass wir alles super genau und detailliert dokumentieren müssen, damit eben es bei dieser Überprüfung da zu keinen Schwierigkeiten kommt oder damit eben auch ja generell im Ablauf auch keine Ungereimtheiten entstehen können.
Also es sind wirklich eher eine Notlösung, um das nochmal zu sagen. Also bei der Leber hatten wir schon gesagt, man hat 6, 7, 8 Stunden Zeit, quasi bis die bei jemandem wieder angeschlossen wird ans System und halt eben in einen neuen Körper eingesetzt wird. Und wenn die dann schon zum Beispiel zu diesem Transplantationszentrum gefahren ist und dann wird erst festgestellt, sie ist doch zu groß oder es passt irgendwas nicht, und dann wird sozusagen erst die Akzeptanz zurückgezogen. Bis dahin sind aber vielleicht schon 3, 4 Stunden vergangen, weil das Organ vielleicht einen langen Weg hinter sich hatte oder es gab Komplikationen, wie auch immer. Und dann kann man sich vorstellen, dann ist gar nicht mehr so viel Zeit. Und dann noch einen passenden Spender zu finden und die anderen Zentren haben vielleicht auch abgelehnt, dann ist es wirklich eine Notlösung, dass man sagt, okay, wir wollen nicht, dass dieses Organ jetzt ja einfach also umsonst war sozusagen. Und dann ist es immer noch besser, wenn man dann eben jemanden findet, der halt in diesem Zentrum zum Beispiel das Organ bekommt.
Genau. Dann ziehe ich jetzt hier offiziell den letzten Zettel. Und was steht hier? Organempfänger müssen lebenslang Medikamente schlucken. Das hatte ich ja schon beantwortet. Dieses Vorurteil stimmt. Also es sei denn, man bekommt irgendwie zufälligerweise von seinem eineiigen Zwilling die Niere transplantiert, dann muss man keine Medikamente unter Umständen schlucken. Aber sonst handelt es sich ja um fremdes Gewebe, was vom Immunsystem erkannt wird und angegriffen wird. Deshalb muss es eben das Immunsystem runtergefahren werden und man muss diese Immunsuppressiva nehmen. Und somit ist man lebenslang verpflichtet, Medikamente zu nehmen und sich auch bei Nachsorgeuntersuchungen immer wieder bei ÄrztInnen vorzustellen und durchchecken zu lassen.
Aber ich denke schon, dass es für Empfänger, Empfängerinnen quasi, ja, ich will nicht sagen, ein kleiner Preis ist, aber dafür, wie schlecht es ja doch vielen vor der Transplantation geht und dann, das klingt jetzt so kitschig, aber hört man ja doch oft, oh, mir wurde ein zweites Leben geschenkt oder ich darf wieder zurück in mein Leben, weil man plötzlich so viele Dinge wieder machen kann und weil sich der Zustand einfach so sehr verbessert. Und dazu gehört eben auch, die Medikamente zu nehmen, um den Zustand eben aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube, das ist trotzdem, ja, für das, wie es danach weitergeht.
Ja, ich glaube, jeder kann sich das vorstellen, dass wenn man halt zum Beispiel Nieren transplantiert wird, davor musste man ja, weiß nicht, dreimal die Woche zur Dialyse da 5 Stunden sitzen oder so. Und das ist natürlich ein deutlich größerer Eingriff einfach in die Lebensqualität als zum Beispiel jeden Tag, weiß nicht, 3 Tabletten nehmen. Ich weiß jetzt nicht genau, was man nimmt, aber es ist schon auf jeden Fall ein sehr großer Unterschied, glaube ich. Deswegen kann man das eigentlich wahrscheinlich verkraften, die Tabletten.
Dann würde ich sagen, es ist jetzt ein schöner Schlussstrich mit dem zweiten Leben nach Organspende. Und genau, dann würden wir uns jetzt an dieser Stelle von euch verabschieden. Wir danken euch, dass ihr bis jetzt zugehört habt und hoffen, dass ihr was gelernt habt und auch viel Spaß hattet. Und dass es,
ich hatte Spaß.
Ich auch.
Ja, auch, genau.
Und man kann ja vielleicht auch noch sagen, falls ihr auch noch mehr Vorurteile oder Fragen habt, könnt ihr uns die auch immer wieder gerne zukommen lassen auf Social Media oder anderen Wegen.
Wie heißt nochmal unsere ganzen Kanäle, Vivi?
Ja, genau. Also ihr findet uns bei Instagram zum Beispiel auf herz-und-nieren.podcast, glaube ich, heißen wir da. Ihr könnt uns auch immer eine E-Mail schreiben. Da findet ihr uns auch unter auf herz-und-nieren.podcast@gmail.com. Und wir freuen uns, ja, wenn ihr einfach Fragen habt, Rückmeldungen, wenn ihr noch mehr wissen wollt, Kritik natürlich auch. Und wir freuen uns auch immer, wenn ihr eine positive Rezension für uns habt bei Apple Podcast, glaube ich. Genau, kann man auch Rezensionen schreiben und wir freuen uns natürlich, wenn ihr da die anderen Hörer und Hörerinnen auch wissen lassen möchtet, wie es euch gefallen hat.
Vielen Dank. Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.